Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auch so viele bekannte Gesichter zu sehen. Oft bin ich jetzt ja nicht mehr hier, aber wenn ich zurückkomme, freue ich mich dann immer, auch die Leute aus der alten Zeit zu sehen. Und was ich wirklich richtig cool finde hier, wie viele Menschen beteiligt sind, dass so Gottesdienst stattfinden kann und auch, wie lange im Voraus geplant wird. So, man kommt im Studium schon ein bisschen rum und ich habe auch schon in anderen Gemeinden gepredigt und da gibt es manchmal die Situation, dass sich der Moderator am Samstag noch meldet und so fragt, ja, worum geht's denn eigentlich am Sonntag in der Predigt? Und auch schnell irgendwas zusammenschustert. Und hier ist es schon anderthalb Wochen im Voraus, dass das geplant wird. Ich hatte ein tolles Telefonat mit dem Klaus. Der Wolfgang hat mit der PowerPoint geholfen. Und heute Morgen, wie viele Sachen da noch gelöst werden mussten. Und es ist alles gelungen. Also wirklich großes Kompliment an diese professionelle Gottesdienstplanung hier. Das ist echt was Besonderes, muss ich sagen. Ja, zu Beginn habe ich eine kleine Aktion mitgebracht, wo ihr als Publikum gerne mitmachen dürft. Und es gibt tatsächlich zwei Preise zu gewinnen, die ich hier habe. Einmal hier, ihr könnt raten, was der erste Preis ist. Ist natürlich der hier und Preis 2 ist der. Genau, wir haben hier vorne, oder es geht bei dem Spiel darum, so zu denken wie ich. Also 50% sind schon beide wahrscheinlich direkt raus, wenn sie so denken, ja, so komisch wie der Typ da vorne, der denkt, tue ich nicht. Aber vielleicht kommt ihr ja trotzdem drauf. Jetzt nochmal. Ah, wunderbar. Genau. Es geht darum, Orte zu finden, an denen viele Leute sind, die dort eigentlich nicht sein wollen. Ich gebe ein Beispiel. Ein Ort ist... Helft mir gerne einfach bei der Technik. Genau, ein Wort ist Stau. Dort sind viele Leute, die dort eigentlich nicht sein wollen. Und jetzt hier unter den anderen 5 Kästchen sind nochmal 5 Worte versteckt. Und es geht darum, dass ihr erratet, was dort steht. Wir machen es gleich so, ich zähle von 3 runter und dann versuche ich im Blick zu behalten, wer sich als erstes meldet. Und dann rufe ich euch auf, ihr könnt euren Tipp abgeben. Und falls euer Wort hier steht... Die erste Person bekommt den ersten Preis, die zweite den zweiten Preis. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich überhaupt jemand meldet. Aber ich sehe mal, okay, ich habe noch nicht losgezählt, aber ich habe es hier schon viele gesehen. Ja, dann würde ich mal dich in der ersten Reihe bitten. Es zählt jetzt trotzdem. Was ist dein Tipp?
Klo.
Klo? Sehr, sehr gute Idee. Also, wow, das ist sehr, sehr krass, aber steht leider nicht auf der Liste. Ich sage einfach mal Sarah. Klasse, das ist das erste Wort. Ich werde es noch nicht aufdecken, aber Gefängnis steht auf der Liste. Herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Preis gewonnen. Okay, zweite Runde. Krieg, sehr, sehr guter Punkt. Leider habe ich den nicht auf die Liste geschrieben, aber wirklich gut. Jetzt mache ich noch einen aus dem Block. Die Hölle, absolut. Habe ich mir auch überlegt, steht aber leider auch nicht auf der Liste. Ihr seid viel zu gut. Jetzt bin ich überfordert, muss ich sagen. Tut mir echt leid. Ich mache mal kurz noch letzte Reihe, Bernd. Okay, Schlange. Sehr gut, aber das steht leider auch nicht auf der Liste. Okay, jetzt... Friedhof, auch gut, steht aber auch nicht auf der Liste, ihr seid so kreativ. Klasse, Krankenhaus steht drauf, herzlichen Glückwunsch, das ist der zweite Preis. Ihr dürft euch nach dem Gottesdienst gerne abholen. Ich mache kurz noch ich zeige, was ihr bekommen habt. Hier Platz 2 hat ein wunderschönes Essiggurkenglas gewonnen und Platz 1 hat einen Gurkentopf gewonnen. Viel Spaß damit. So. Heute geht es tatsächlich auch um eine Geschichte, wo von einer großen Gruppe an Menschen, die an einem Ort waren, an dem sie nicht sein wollten. Aber davor machen wir noch kurz. Ah, krass, die haben irgendwelche Effekte eingebaut. Weil bei mir ging es nur sozusagen einmal alles. Also eben Stau, Gefängnis, Arzt. Dann als drittes hatte ich, helft mir gerne nochmal, bei der Technik mit weiterklicken. Das Genau, hier sind auch die anderen. Einmal die Schule noch, also da ist teils, teils. Büro hoffe ich, dass nicht so viele bei euch sind, die dort nicht gerne sind, aber da gibt es auf jeden Fall jede Menge. Und als letztes noch Behörden. Da sind auch immer viele Menschen, die dort eigentlich nicht sein wollen. Genau, und heute schauen wir uns die Geschichte an vom Volk Israel, die auch an einem Ort waren, wo sie nicht sein wollten. Wir befinden uns im Jahr 593 vor Christus. Und da war es so, dass die Babylonier zu der Zeit das stärkste Volk waren im Nahen Osten. Und die haben immer mehr Länder angegriffen und die eingenommen. Und Israel, beziehungsweise genauer gesagt das Königreich Juda, aber ich spreche jetzt der Einfachheit halber immer von Israel, die haben sie dreimal angegriffen. Und da, wo jetzt unsere Geschichte spielt, war der zweite Angriff gerade 5 Jahre her. Und immer wenn sie gekommen sind, sind sie eingefallen, haben alles verwüstet, viele Leute getötet und auch immer einen Teil der Bevölkerung mitgenommen, entführt und bei sich in Babylon angesiedelt. Man kann sich jetzt mal überlegen, wie die Stimmung wohl in Israel war zu der Zeit. Ist klar, nicht gut. Aber sie haben sich sozusagen an der Hoffnung festgehalten. Nämlich es gab ein paar Propheten, die haben gesagt, das Ganze dauert jetzt 2 Jahre noch und dann dürfen alle, die nach Babylon verschleppt wurden, wieder zurück. Und da hat das Ganze ein Ende, dann könnt ihr wieder so leben wie davor. Und ein Kapitel vor dem, was wir uns heute anschauen, geht es darum, dass der Prophet Hanania gesagt hat, es braucht noch 2 Jahre, bis alle zurück dürfen. Und der Prophet Jeremia hat gesagt, nee, erst wenn Babylon 60 Jahre an der Macht war, dürfen die wieder zurück. Also eine riesige Spanne. Und damals konnten sie ja noch nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. Genau. Und Gott hat dann in dem Kapitel, was wir uns heute anschauen, gesagt zu Jeremia, hey, schreib einen Brief an die Juden, die in Babylon gerade sind. Die ja hoffen, in 2 Jahren wieder zurück zu sein. Und du sollst ihnen Folgendes schreiben. Und da steigen wir jetzt ein, Jeremia 29. Die ersten 3 Verse gehen darum, an wen der Brief gerichtet ist und so weiter. Die überspringen wir und dann starten wir jetzt direkt rein mit dem ersten Vers. In dem Brief stand, Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Also ist erstmal was sehr Ermutigendes, denkt man, aber ist genau das Gegenteil von dem, was die Leute eigentlich erwartet haben. Die haben ja gehofft, dass sie in 2 Jahren wieder zurück können. Und vielleicht haben ein paar von euch schon mal ein eigenes Haus gebaut oder bei einem Haus mitgebaut. Und da überlegt man sich ja immer ganz viel, wo ist der nächste Supermarkt, wie lange brauche ich zur Arbeit, wie gut ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Und warum macht man sich so viele Gedanken? Weil man für die nächsten Jahre an diesen Ort fixiert ist. Heutzutage kann man natürlich vermieten und so weiter, aber damals hieß, ein Haus bauen, ich richte mir ein und werde hier die nächsten Jahrzehnte verbringen. Und wenn jetzt Gott sagt, baut Häuser, legt Gärten an, heißt es, Leute, richtet euch ein in Babylon. Ihr werdet dort die nächsten Jahrzehnte verbringen. Und ich denke, jeder von uns kennt auch so Situationen, wo sich die Umstände auf einmal geändert haben, so zum Schlechteren. Und man eigentlich so erstmal hofft, das ist so eine vorübergehende Phase. Dass man so denkt, okay, vielleicht in 2 Wochen, 2 Monaten hat sich die ganze Geschichte geklärt. Dann kann ich wieder zurück in mein altes Leben. Und ich persönlich habe eine Situation, wo ich jetzt so seit einem Dreivierteljahr mir einfach wünsche, dass sich diese Umstände ändern. Und ich bete da jeden Tag für und sage, hey Gott, du könntest es doch so einfach machen. Du könntest einmal mit dem Finger schnippen und dann wäre das anders. Und irgendwie ändert sich einfach nichts. Und so ging es den Israeliten auch. Die haben ja auch gesagt, hey Gott, du könntest uns einfach wieder zurückschicken. Und dann sagt Gott, nee, baut euch Häuser, richtet euch in der neuen Situation ein, die euch nicht gefällt. Und das ist auch der erste Punkt, den ich heute mitnehmen möchte aus diesem Text. Wo hat Gott mich hingestellt und wie kann ich mit Gottes Hilfe das Beste draus machen? Also dieses Wo hat Gott mich hingestellt heißt oft eine Situation, wo man nicht sein wollte, wo man eigentlich sagt so, okay, ich würde am liebsten eigentlich wieder zurück wie es davor war, da war es viel einfacher oder keine Ahnung. Und das dann sozusagen einfach Gott hinzulegen und zu sagen, okay, hey, hilf mir das anzunehmen und dann eben mit Gottes Hilfe das Beste draus machen. Und dieses mit Gottes Hilfe habe ich mit Absicht fett markiert, weil mir persönlich fehlt jetzt in meiner Situation ein bisschen die Perspektive und ich verstehe nicht, warum das jetzt gut sein soll, was da der Mehrwert dahinter ist und so weiter. Und ja, da braucht man wirklich Gottes Unterstützung, dass man da diese Langzeitperspektive von Gott auch sieht. Weil wir haben ja gerade gelesen, der hat gesagt, hey, baut Häuser, baut Gärten, genießt die Früchte, eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Das heißt, er hat gute Pläne für diese Zeit, auch wenn sie absolut unwünschenswert ist. Genau, und dann geht es weiter in diesem Bibeltext mit Vers 7, da sagt Gott, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe, also zu Gott. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Es ist eigentlich unvorstellbar, was Gott hier den Israeliten zumutet, weil die Babylonier haben die angegriffen, die haben ihr Land verwüstet, die haben viele Verwandte von denen getötet, die haben sie nach Babylon verschleppt und jetzt sagt Gott, ja, betet für Babylon, dass es denen gut geht und bemüht euch um das Wohl der Stadt, also Babylon. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust hätte, für Babylon zu beten in der Situation, beziehungsweise ich weiß, dass ich keine Lust hätte, dass ich eher dafür beten würde, dass Gott endlich die Sachen wieder in Ordnung bringt, dass der die Babylonier bestraft für alles, was sie getan haben und so weiter. Und jetzt für die zu beten, würde mir nicht einfallen. Aber Gott mutet es hier den Israeliten zu. Und für diesen Aggressor zu beten. Und wir sehen ja heutzutage auch so viele Machthaber in der Welt, die ihre Macht absolut missbrauchen, die einfach Kriege und Konflikte anzetteln, wo Leute, so wie du und ich, sterben dafür, dass der Einfluss von dem einen Land ein bisschen größer wird. Und da denkt man sich auch manchmal so, Gott, kannst du das bitte nicht in Ordnung bringen, dass das endlich aufhört, dass die ganzen unschuldigen Leute, die da sterben und verfolgt werden und fliehen müssen und so weiter, dass das endlich aufhört. Und dass man für das Wohl der Stadt beten soll, heißt auch nicht, dass Gott darüber hinweg sieht. Weil das längste Kapitel im Jeremia-Buch, Kapitel 52, geht darum, wie Gott Babylon zur Rechenschaft ziehen wird. Dass er sozusagen, dass für Babylon auch die Zeit gekommen ist, wo sozusagen das Maß voll ist, wo sie dann von den Persern eingenommen werden und auch sozusagen einfach von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, wie du jetzt momentan die Politik siehst, wie dir die politische Lage gefällt, jetzt weltweit oder in Deutschland. Ich persönlich kann mich da immer sehr reinsteigern. Und es gibt ja auch einige Sachen, wo man sich ein bisschen aufregen, oder nicht ein bisschen, wo man sich aufregen kann. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich all die Energie, die ich nutze, um mich über Politik zu ärgern oder Leuten zu erklären, wie man es besser machen könnte, nutzen würde, um für die Politiker zu beten, was das für einen Einfluss haben würde. Und in der Bibel heißt ja, wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, dann werden wir zu Gottes Kindern. Und jetzt stellt euch mal vor, so eine ganze Schar von Gottes Kindern kommt zu Gott im Gebet und sagt, Gott, bitte segne doch die Politiker in Deutschland, die Politiker und Entscheidungsträger in Baden-Württemberg oder im Bodenseekreis oder deinen Bürgermeister bei dir. Glaubt ihr, dass Gott da lange die Füße stillhält, wenn so viele Leute kommen und für ihre Politik beten? Und das ist auch der zweite Punkt, ich habe es genannt, bete für die Regierung. Aber das ist jetzt ein sehr großes Feld, weil die Regierung ist ja, also es gibt so viele Ebenen und so weiter. Und ich habe mir für die nächste Woche vorgenommen, ich suche mir eine Ebene raus, für die ich bete. Bei mir ist es die Ebene Deutschland, also Bundesrepublik. Du kannst aber auch zum Beispiel sagen, ich bete diese Woche für Baden-Württemberg. Wir haben ja auch eine neue Regierung. Oder für den Bodenseekreis, für den Bürgermeister bei dir in Überlingen oder wo auch immer du lebst. Oder man kann natürlich auch größer gehen und sagen, ich bete für die EU, ich bete für Europa oder für die Welt. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns eine Ebene raussuchen und in der Woche konkret für diese eine Ebene beten. Also nicht nur und segne alle Politiker, sondern hey, segne wirklich, jetzt in meinem Fall Deutschland, segne auch Friedrich Merz und alle Minister, die unterwegs sind, dass sie gute Entscheidungen treffen können, dass sie Weisheit haben und das Wohl der Menschen im Blick haben. Und die Predigt ist bei mir der Titel Suche der Stadt Bestes. Das ist die Luther-Übersetzung von diesem Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Und dieses sich um das Wohl der Stadt bemühen, da ist Gebet so ein großer, wichtiger Aspekt, aber das geht noch weiter. Ich lebe seit 1,5 Jahren im Hoffnungshaus. Wenn ich es richtig weiß, hat der Thomas vor ein paar Wochen mal ein bisschen über den Gründer erzählt. Und das ist so ein Haus in Bad Liebenzell, wo Deutsche und Geflüchtete zusammenleben. Und man einfach die Idee hat, dass also wir teilen uns eine WG, wir haben gemeinsames Wohnzimmer, Küche und so weiter, dass man Freundschaften anfängt, dass man auch hilft bei Behörden und sozusagen ermöglicht, dass die Leute gut ankommen können, aber auch selbst inspiriert wird. Und in diesem Hoffnungshaus haben wir das Motto, nicht nur labern, machen. Das hängt bei uns unten im Flur und ich fand es so cool, weil mir fällt auf, dass wir Menschen halt sehr oft super gut da drin sind zu sagen, was noch zu verbessern wäre. Aber wenn es ja darum geht, wer das macht, ist immer jemand anders zuständig. Also zum Beispiel, ich sehe so, die Straße ist ein bisschen verdreckt. Dann sage ich so, okay, da muss mal die Stadtverwaltung hier mal wieder durchgehen. Oder, keine Ahnung, ich würde gerne gute Vereine in meinem Ort haben, aber wirklich Zeit dafür, mich jetzt da mitzuleiten, habe ich jetzt nicht. Ich habe schon viel. Oder ich hätte gerne eine gute Gemeinschaft mit meinen Nachbarn, aber jetzt so ein Nachbarschaftsfest anzuleiern, ist viel zu viel. Und ich kann das komplett verstehen. Ich habe immer bis hierhin zu tun und bin eigentlich schon, werde schon erschlagen von allem, was ich schon zu tun habe. Aber wie gesagt, wir denken oft so, das müsste man mal machen, aber da ist immer jemand anders für zuständig. Und das ist jetzt auch mein dritter Punkt, den ich mitnehmen möchte. Wie kann ich meine Stadt ein Ticken schöner machen? Und dieses Einticken ist ganz bewusst gewählt. Weil man denkt dann immer, ich muss jetzt direkt mal eine Riesenaktion starten und muss anfangen, jetzt hier eine riesige Stadtputzaktion oder sowas starten oder ich muss ein riesiges Nachbarschaftsfest machen. Aber ganz oft kann es auch einfach was ganz Kleines sein. Ich habe beispielsweise letztens einen Typen getroffen, der nach dem Gottesdienst mir erzählt hat, ja, in dem Gottesdienst hatte ich so die Idee, ich könnte einfach mal so ein Public Viewing für die Leute aus meinem Fußballverein machen. Und dann schauen wir die WM, reden da gut. Und dann habe ich so gedacht, wow, der ist schon in dem Verein, der kennt die Leute, der mag die, der mag es mit denen unterwegs zu sein. Und der tut ihnen in dem Sinne gut, dass er einfach die Initiative ergreift und so ein Public Viewing startet. Oder ich kenne auch einige Leute, die sehr gerne auf so Stadtfeste gehen und dann auch wirklich sagen, heute setze ich mich zu Leuten, die ich bisher noch nicht kenne und höre denen interessiert zu und ja, lad die vielleicht auch ein, wenn die jetzt noch nicht so lange hier leben, dass sie sich so ein bisschen besser zurechtfinden bei uns. Oder bei den Rangers, wo ich mitarbeite, machen wir immer einmal im Jahr so eine mit bei so einer Stadtputzaktion, wo wir ein Gebiet haben und da dann einfach Müll aufsammeln. Und dadurch wird man dann so sichtbar, auch wenn man jetzt gar nicht als Christ offiziell unterwegs ist, sondern einfach nur als Mitbürger. Aber man kann mithelfen, dass die Stadt ein Ticken schöner wird. Ja, und es ist mir auch nochmal wirklich sehr wichtig zu betonen, dass ich gemerkt habe, oft muss man gar nicht so weit aus seiner Komfortzone raus. Weil jeder von uns hat ja schon Fähigkeiten, wo er oder irgendwie einen Verein, wo er drin ist. Und da sich dann einzubringen und die Stadt wirklich ein Ticken schöner machen. Und jetzt dieses Ganze, dass Gott zu den Israeliten sagt, hey, bringt euch ein dort, wo ihr seid, auch wenn ihr dort eigentlich nicht sein wollt. Das schließt ja ab mit so einer der schönsten Versprechen, die es aus meiner Sicht im Alten Testament gibt. Und ich werde es jetzt gar nicht lang kommentieren oder so, sondern einfach vorlesen, weil dieses Versprechen ziehen wir oft aus dem Kontext raus und nehmen das für uns. Aber wenn man sich mal überlegt, in was für einer Situation das war, dass die Israeliten in Babylon waren, wo sie überhaupt nicht sein wollten, dass sie eigentlich zurück wollten in 2 Jahren und jetzt doch 60 Jahre es noch dauert. Ich lade uns ein, dass wir das vor diesem Hintergrund mal lesen und auch überlegen, in welcher Situation bin ich, wo ich eigentlich nicht sein will. Und Gott spricht es genau in so eine Situation rein. Ab Vers 10. So spricht Jahwe, also Gott. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Also sie müssen noch Geduld haben. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Das ist sehr ermutigend, aber wie gesagt, in einem krassen Kontext rein. Und wir kommen jetzt auch so langsam schon zum Ende vom Gottesdienst. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal die drei Punkte, die mir wichtig geworden sind, hier an die Wand werfen. Wo hat Gott mich hingestellt und wie kann ich mit Gottes Hilfe das Beste draus machen? Bete für die Regierung und wie kann ich meine Stadt einen Ticken schöner machen?